Einen schönen guten Morgen. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige von euch wie in einem Boxkampf fühlen. Nicht in so einem tollen Boxkampf, in dem ihr triumphierend über eurem Gegner steht und stolz diesen hässlichen Siegergürtel in die Luft streckt. Nein, ich meine so einen Boxkampf, bei dem ihr vor lauter Schmerzen auf dem Boden liegt und immer noch Schläge auf euch einprasseln und ihr keine Ahnung habt, wie ihr das überstehen sollt. Aber heute, zum Abschluss meiner Serie über harte Zeiten, werden wir sehen, dass Gott seine Pläne durch unsere Probleme verwirklicht. In den letzten Wochen haben wir einiges gelernt. Wir haben gelernt, harte Zeiten sind dazu da, uns zu lehren, damit wir unser Verhalten und unseren Charakter ändern. Und Gott tut Gutes durch unsere Prüfungen, wenn wir beten und durchhalten. In meiner letzten Predigt habe ich unter anderem vorgeschlagen, in Zeiten des Leidens im Buch der Psalmen zu lesen. Und ich möchte euch kurz auf eine Stelle in den Psalmen hinweisen, nämlich auf Psalm 44, Vers 18 bis 27. Ich will es einfach nur mal vorlesen. All das ist über uns gekommen, und doch haben wir dich nicht vergessen, nicht verraten deinen Bund. Unsere Herzen wichen nicht von dir ab, unsere Schritte nicht von deinem Pfad, doch du hast uns zu Boden geschlagen. Wir hausen wie Schakale in Trümmern, sind mit Todesdunkel bedeckt. Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen, zu einem fremden Gott die Hände erhoben, hätte Gott das nicht bemerkt? Er kennt doch die Geheimnisse des Herzens. Nein, wegen dir werden wir täglich getötet. Wie Schlachtvieh sieht man uns an. Erwache doch. Warum schläfst du, Herr? Wach auf. Verstoß uns nicht für immer. Warum wendest du dich ab? Vergisst unsere Not und Bedrängnis. Erniedrigt liegen wir am Boden, kraftlos hingestreckt im Staub. Steh auf und komm uns zu Hilfe. Erlöse uns, weil du doch gütig bist. So was steht in der Bibel. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Israeliten dieses Lied in ihrem Gottesdienst gesungen haben. Sie fühlten nicht nur dasselbe wie wir ab und zu. Sie sprachen und sangen auch öffentlich darüber. Als Gruppe bekannten sie ihren Zweifel und ihren Schmerz vor ihrem heiligen Gott. Sie stellten harte Fragen, aber Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit zermalmte sie dafür nicht. Er hörte jedes Wort. Es ist schwer durchzuhalten, wenn wir um Hilfe rufen und der Himmel zu schweigen scheint. Ich vermute, dass du irgendwann in deinem Leben etwas Ähnliches erlebt hast. Etwas Ähnliches wie das, was in diesem Psalm geschildert wird. Welchen Sinn könnten meine Probleme in meinem Leben haben? Warum nimmt Gott meinen Schmerz nicht weg? Wann kommt die Erlösung endlich? Warum werde ich immer wieder niedergeschlagen? Sieht Gott nicht, dass ich schon zerbrochen bin, dass ich am Ende bin? Wir kennen das. Und dennoch glaube ich, dass Gott seine Pläne durch unsere harten Zeiten hindurch verwirklicht. Und um das zu verstehen, schauen wir uns heute einen wichtigen Abschnitt über das Leiden an. Nämlich 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Aber anstatt eine gewöhnliche Predigt zu halten, bitte ich euch heute mal, eure Fantasie zu benutzen. Und ich schlüpfe so lange in eine andere Rolle. Keine Angst, ich ziehe mir kein Kostüm an, allein schon, weil ich mich in Bademantel und Sandalen ein bisschen unsicher fühle. Aber stellt euch einfach mal vor, dass ich mich für eine kurze Zeit in den Apostel Paulus verwandle. Der sah zwar wahrscheinlich nicht so aus wie auf dem Bild, aber ein besseres Foto von ihm habe ich nicht gefunden. Was ich aber mit Sicherheit weiß, also ich habe keine Ahnung, wie Paulus wirklich aussah, aber was ich mit Sicherheit weiß, ist, der hatte kein Hemd an. Hallo, ich bin Paulus. Ich möchte euch heute meine Leidensgeschichte erzählen. Und anschließend bitte ich euren Pastor, euch bei der Anwendung zu helfen. Seine Predigten sind manchmal etwas ermüdend. Aber nichts im Vergleich zu dem einen Mal, als ich eine ganze Nacht gepredigt habe und ein Mann namens Eutychus eingeschlafen ist. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, dass Menschen während der Predigt einschlafen, aber er ist eingeschlafen und aus einem offenen Fenster gefallen und gestorben. Ihr habt hier keine offenen Fenster, also sollte euch nichts passieren. Doch, da ist eins. Vorsicht. Jedenfalls habe ich gebetet und er ist wieder zum Leben erwacht. Dann nahm ich ihn wieder mit nach oben und setzte meine Predigt fort und predigte bis zum Morgen. Könnt ihr in Apostelgeschichte 20 nachlesen. Aber darum geht es jetzt nicht. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich, bevor ich zu Jesus fand, Christen gejagt, um sie leiden zu lassen. Aber mein Leben änderte sich dramatisch, als ich Jesus traf. Auch wenn ich es damals nicht ganz verstanden habe, machte Jesus mir schon bei meiner Bekehrung klar, dass ich Menschen von ihm erzählen sollte. Aber er machte mir auch schon bei meiner Bekehrung klar, dass ich leiden würde. Apostelgeschichte 9, Vers 16, da steht, oder da sagt er: Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss. Ich durfte das Wort Gottes in verschiedene Teile der Welt bringen und ich durfte erleben, wie Gemeinden entstanden und wuchsen. Nachdem ich einige Zeit in diesen Städten verbracht hatte und die neuen Gläubigen ermutigt hatte, da schrieb ich ihnen oft Briefe. Und darin konnte ich Probleme ansprechen. Ich konnte ermutigen und lehren, damit diese Gläubigen ausgerüstet werden konnten, um die ganze Welt zu verändern. Erstaunlicherweise sind viele dieser Briefe erhalten geblieben und bilden heute einen großen Teil des Neuen Testaments. Und ich bin gebeten worden, einen Abschnitt zu erklären. Einen Abschnitt, den ich an die Gemeinde in Korinth geschrieben habe. Und diese Gemeinde, die hatte ernste Probleme. Vor allem wegen ihrer verdorbenen Gemeinschaft. Ihr kennt das Problem vielleicht nicht, aber viele dieser Christen dort, die waren einmal Feuer und Flamme und dann sind sie eingeschlafen. Sie sind abgefallen. Ich habe ihnen geschrieben und sie zur Ordnung gerufen. Ich korrigierte sie auch an einigen Punkten, in denen sie verwirrt waren. In dem Buch, das ihr 1. Korinther nennt, da sprach ich über Spaltungen, Unmoral, Streitigkeiten, Ehe und Ehelosigkeit, Angriffe auf mein Apostelamt, das Abendmahl, geistliche Gaben, die Auferstehung und die Bedeutung des regelmäßigen Gebets. In einem weiteren Brief wollte ich sie einige Jahre später wissen lassen, dass Gott uns in harten Zeiten tröstet, damit wir andere trösten können. Ich wollte auch deutlich machen, wie wichtig es ist, sich mit der versöhnenden Liebe Christi auszustrecken. Nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen zu leben und in der Großzügigkeit zu wachsen. Und obwohl ich es nicht wollte, musste ich meinen Dienst verteidigen, weil viele meine Autorität als Apostel angriffen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, und ich hoffe, ihr habt sie dabei, denn es gibt heute viel mehr Bibeln als im ersten Jahrhundert. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr 2. Korinther 12 aufschlagen. Bei Bedarf steht der Text nachher aber auch dort an der Wand. Ich werde euch aber eine erweiterte Version davon erzählen. Am Anfang dieses Kapitels, da habe ich kurz ein erstaunliches Erlebnis zusammengefasst. Könnt ihr zu Hause nachlesen. In den Versen 7 und bis 10 gebe ich euch dann einen Einblick in eine sehr quälende Zeit in meinem Leben. 14 Jahre bevor ich diesen Brief schrieb, hatte ich ein besonderes Erlebnis. Ich wurde irgendwie in den dritten Himmel versetzt und sah und hörte unbeschreibliche Dinge. Das mit dem dritten Himmel kommt euch vielleicht komisch vor. Der erste Himmel bezeichnet die Wolken und die Atmosphäre, die die Erde umgeben. Der zweite ist der Bereich, in dem sich die Sterne und die Sonne befinden. Der dritte Himmel ist der unsichtbare Bereich, in dem Gott wohnt. Ich fühlte mich irgendwie gezwungen, davon zu erzählen, weil einige Irrlehrer in dieser Gemeinde waren und meine Glaubwürdigkeit in Frage stellten. Jedenfalls war es eine erstaunliche Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Aber jetzt seht mal 2. Korinther 12, Vers 7 an. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Das habe ich doch super geschrieben, oder? Aber ich habe gelernt, dass es keine Sünde gibt, die so raffiniert und allgegenwärtig und so hässlich ist wie Stolz. Lest mal Sprüche 29, Vers 23, da steht, durch Überheblichkeit erniedrigt sich der Mensch. Ehre erlangt, wer nicht hoch von sich denkt. Und irgendwie stimmt das. Ich glaube, es hat schon viele, viele Diskussionen und Spekulationen darüber gegeben, was genau mein Dorn im Fleisch war. Und deshalb habe ich beschlossen, euch zu sagen, dass ich es nicht sagen werde. Denn wenn ihr nicht wisst, womit ich zu kämpfen hatte, könnt ihr das, was ich gelernt habe, besser auf eure Situation anwenden. Ich sage euch nur, dass ich das Wort, das ich für Dorn benutzt habe, dass sich dieses Wort auf die Spitze eines Angelhakens bezog oder auf einen spitzen Pfahl, mit dem man jemanden foltern oder aufspießen konnte. Das sollte euch eine Vorstellung davon geben, wie hartnäckig und schmerzhaft meine Situation war. Ich habe auch eine starke Beschreibung am Ende dieses Verses benutzt. Ich habe geschrieben, dass mich der Engel Satans mit Fäusten schlagen darf. Denkt nochmal an einen Boxkampf. Ein Boxkampf, bei dem die beiden Kämpfer so lange aufeinander einschlagen, bis einer von ihnen ohnmächtig wird. Es ist ein bisschen schwierig, das auf Deutsch zu erklären, aber die Zeitform, die ich verwendet habe, die zeigt, dass mein Dorn beständig und wiederkehrend ist. Einige von euch wissen, wovon ich spreche. Einige von euch kennen chronische Schmerzen. Schmerzen, die ständig auf einen einschlagen. Diese Schmerzen können emotional, körperlich, geistig und seelisch sein. Sie sind ständig da und sie quälen. Um mich zu demütigen, hat Gott mich von der Freude zum Schmerz geführt, vom Segen zur Not, von der Begeisterung zur Qual. Gott weiß, was jedem von uns passieren kann, wenn wir es uns zu bequem machen. Das ist ungefähr das, was Gott schon in Hosea 13, Vers 6 gesagt hat, nämlich, als sie ihre Weide hatten, wurden sie satt. Als sie satt waren, überhoben sie sich. Darum vergaßen sie mich. Bevor ich zum nächsten Vers komme, möchte ich euch auf etwas hinweisen, das mir sehr geholfen hat. Achtet auf diese zwei Formulierungen. Hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt und der Engel Satans? Es hat mir geholfen, mein Leiden als ein Geschenk Gottes zu sehen. Obwohl es Satans Absicht war, mich zu zerstören. Einige von euch verbringen viel Zeit damit, sich zu fragen, ob Satan hinter etwas steckt oder ob es Gott ist. Ich sehe das so. Was immer Satan tut, wird letztlich von Gott zugelassen. Und Gott verwirklicht seine Absichten durch unsere Probleme. Manchmal benutzt Gott sogar Satan als sein Werkzeug. Mein Dorn quälte mich. Er quälte mich so sehr, dass ich dreimal betete, Gott möge ihn mir wegnehmen. Lest 2. Korinther 12, Vers 8. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Dreimal klingt nicht nach besonders viel. Aber es waren nicht nur gelegentliche Gebete. Ich habe intensiv gebetet, gefleht. Aber auch wenn wir beten und beten und beten und beten, geht das Leid manchmal nicht weg. Und so denken einige von euch vielleicht, dass meine Gebete nicht erhört wurden. Aber das stimmt nicht. Sie wurden erhört. Nur nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Zumindest nicht so, wie ich es mir am Anfang gewünscht hatte. Seht euch mal den Anfang von Vers 9 an. Doch er sagte zu mir. Das ist für euch auf Deutsch wieder ein bisschen schwer. Aber es heißt gewissermaßen, Gott hat ein für alle Mal zu mir gesagt. Gott hat mir ein für alle Mal klar gemacht. Da war es für mich klar. Er hat mir ein großes Geschenk gemacht, als er in Vers 9 sagte, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Ich habe eine Weile gebraucht, um das zu verstehen. Aber Gott wirkt seinen Willen am stärksten, wenn ich am schwächsten bin. Gnade bedeutet, dass Gott sich um all unsere Nöte kümmert. Nicht unbedingt um unsere Wünsche, aber um unsere Nöte. Seine Gnade kommt zu mir, wenn ich in der Gosse liege. Normalerweise denken wir, dass wir stark sein müssen. Aber Gott wirkt am stärksten, wenn wir schwach sind. Wenn wir Gottes Kraft in unserem Leben sehen wollen, müssen wir zuerst schwach werden. Seht euch den nächsten Teil von Vers 9 an. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit. Hä? Eigentlich habe ich hier Schwachheit im Plural verwendet. Ich habe Schwachheiten geschrieben oder Schwächen. Keine Ahnung, was die daraus gemacht haben. Schwächen. Die meisten von uns haben Schwächen. Ich auch. Und darauf bin ich stolz. Das ist das Gegenteil von dem, was wir meistens tun. Wir neigen dazu, uns unserer Stärken zu rühmen. Aber Gott will, dass wir stolz sind auf das, was uns schwach macht. Und dass wir uns darüber freuen. Ich hätte mit dem prahlen können, was ich im Himmel gesehen habe. Aber stattdessen wollte ich, dass die Menschen sehen, wie schwach ich wirklich bin. Wenn ihr in 2. Korinther 11, Vers 30 nachschaut, dann werdet ihr sehen, wie ich es formuliert habe. Nämlich, wenn schon geprahlt werden muss, dann will ich mit meiner Schwäche prahlen. Und das alles mache ich, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Diese Formulierung, auf mir ruhen, die ist sehr ausdrucksstark. Sie beschreibt in gewisser Weise, wie ein Zelt über uns ausgebreitet wird. Also so wie sie im Alten Testament Gottes Herrlichkeit über der Stiftshütte ruhte. So wird ein Zelt über uns ausgebreitet. Jesaja 4, Vers 5 und 6 kommt mir da in den Sinn. Dort steht, Jahwe wird über dem Zionsberg und über allen, die sich dort versammeln, tagsüber eine Wolke erscheinen lassen und Rauch und in der Nacht ein flammendes Feuer. Wie ein Schutzdach breitet er seine Herrlichkeit über diesem Ort aus. Wie eine Laubhütte wird sie euch vor der Sonne schützen und eine Zuflucht sein vor Regen und Sturm. So ruht die Kraft Christi auf mir. Die Herrlichkeit Gottes und die Kraft Christi sind wie ein Schutzschirm, der sich über uns legt, wenn wir uns schwach fühlen. Die Wurzel des Wortes Kraft ist der Ursprung eures Wortes Dynamit. Das zeigt ein bisschen, wie explosiv Jesu Kraft ist. Und diese Kraft ist unser Schutzschirm. Ich hoffe, das hilft euch zu verstehen, warum ich meine Leiden feiern konnte. Denn gerade im Moment meiner größten Schwäche hat sich Gottes Gegenwart und Kraft auf mich gelegt und einen Schutzschirm über mich gelegt. Es ist schwer zu glauben, dass Leiden ein Privileg sind, bevor man es selbst erfahren hat. Aber beachtet, was ich in Vers 10 geschrieben habe. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist das Paradoxe am Schmerz. Je schwächer ich bin, desto stärker wirkt Jesus in meinem Leben. Genau das steht in Jesaja 40, Vers 29. Den Erschöpften gibt er Kraft und die Schwachen macht er stark. Ich war vielleicht im Himmel, aber durch meine Schmerzen und durch meine Nöte ist der Himmel zu mir gekommen. Und so kann es dir auch gehen. Jetzt ziehe ich mich mal wieder an. Danke, Paulus. Danke für diesen Einblick in dein Leben. Er hat gesagt, ich soll noch die Anwendung machen, ne? Das Praktische. Wo komme ich denn hier rein? Das ist unpraktisch. Also lasst uns ein paar praktische Möglichkeiten ansehen. Ein paar praktische Möglichkeiten ansehen, wie wir einen Sinn in unseren Problemen finden können. Und denk dran, Gott hat einen Plan, wie er deinen Schmerz für seine Zwecke, und zwar gute Zwecke, nutzen kann. Und das geht los mit erstens, bekenne Gott deine Bitterkeit. Gottes Plan ist es, dein Leiden zu seiner Ehre und zu seinem Besten zu gebrauchen. Aber Bitterkeit zerstört Gottes Plan. Es ist in Ordnung, Gott deine Wut an den Kopf zu knallen. Wir haben das auch in dem Psalm am Anfang gelesen. Wir dürfen Gott Vorwürfe machen. Wir dürfen Gott alles sagen, was uns aufregt. Aber manche Christen strotzen vor Bitterkeit. Ein bitteres Herz aber schadet sich selbst und anderen. Das sehen wir in Hebräer 12, Vers 15. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Jemand hat mal gesagt, Bitterkeit sei wie Gift zu trinken und darauf zu warten, dass der andere stirbt. Ich habe ein interessantes Statement von der amerikanischen Autorin Jennifer Rothschild gelesen. Bevor ich es vorlese, eine kurze Erklärung. Diese Jennifer Rothschild ist blind. Muss man einfach dazu im Kopf haben. Und sie hat geschrieben, wenn wir unsere Schwierigkeiten vom Standpunkt dessen angehen, was ich will, was ich verloren habe oder was ich für gerecht halte, werden wir verbittert. Bittere Augen können nur die Ungerechtigkeit und das Leid in unserer Situation sehen. Dankbare Augen hingegen werden immer die Gnade Gottes sehen, wie schwierig unsere Umstände auch sein mögen. Ist deine geschlossene Faust im Zorn geballt oder ist deine offene Hand zu ihm erhoben? Nur eine offene Hand empfängt den Segen, der mit schwierigen Geschenken kommt. Und manchmal erhalten wir die Fülle der Gnade Gottes nur in einem Paket, das in Herzschmerz verpackt ist. Das sind weise Worte, oder Worte, die eben aus Erfahrung sprechen. Zweitens, gib deinen Stolz auf. Das, was Paulus eben erzählt hat. In welchem Bereich deines Lebens bist du stolz? Prahle nicht mit deinen Stärken, sondern mit deinen Schwächen. Und dann erkläre, wie Gott seine Macht in deinem Problem gezeigt hat. Wenn dir keine Schwäche einfällt, also wenn dir nichts einfällt, wo du Schwächen hast, dann frag deine Geschwister oder deine Nachbarn. Die werden dir sicher einige aufzählen können. Jeder von uns hat Schwächen. Und eine der gefährlichsten Bedrohungen für euren Glauben ist Stolz. Jakobus 4, Vers 6, da heißt es, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ihr könnt in der Bibel mal nachlesen, Das, was Nebukadnezar in Daniel 5 widerfuhr, ist eine erschreckende Erinnerung daran, was geschehen kann, wenn wir nicht demütig sind. Daniel erzählt uns dann Daniel 5, Vers 20. Doch als er, der König, überheblich wurde und sein Geist sich in Maßlosigkeit versteifte, verlor er Thron und Herrschaftswürde. Und noch einiges mehr, aber das könnt ihr da nachlesen. Harte Zeiten halten uns demütig. Drittens, bete weiter. Bete weiter, solange du kannst. Bete mit Leidenschaft und Ausdauer. Bitte Gott um Wunder. Ein Zyniker fragte einmal eine ältere Christin, die 20 Jahre lang gelitten hatte: Was denken Sie jetzt über Ihren Gott? Und sie antwortete: Ich denke an ihn mehr denn je. In 2. Korinther 4, Vers 7 bis 9, da schreibt Paulus: Für diesen Schatz aber sind wir nur zerbrechliche Gefäße, damit deutlich wird, die alles überragende Kraft stammt von Gott und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt und sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Wunder. Sowas lässt sich leichter singen als leben. Denn wir wissen ganz genau, selbst wenn wir beten, beten und immer weiter beten, geht das Leid manchmal nicht weg. Vor allem nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber trotzdem, bete weiter. Viertens, gib Gott das Recht, Nein zu sagen. Natürlich hat Gott dieses Recht grundsätzlich. Er hat immer das Recht, Nein zu sagen. Aber es ist wichtig, dass wir uns das auch eingestehen. Denkt nur an Jesus im Garten Gethsemane. Dreimal betete er, dass das Leid an ihm vorbeigehen würde. Aber er gab Gott das Recht, Nein zu sagen. In Markus 14, Vers 36 lesen wir: Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gott durfte Nein sagen. Nur weil du Probleme hast und nicht reich bist oder sowas, heißt das nicht, dass Gott gegen dich ist. Es bedeutet auch nicht, dass du nicht genug Glauben hast, um Gottes Gnade zu verdienen. Paulus und Jesus haben gelitten, wie viele andere auch. Nicht, weil sie gegen den Willen Gottes waren, sondern weil sie in seinem Willen waren. Das muss uns klar sein. Fünftens, sieh harte Zeiten als ein Geschenk Gottes. Denke an deine harten Zeiten und danke Gott dafür. Ich weiß, das, was ich hier sage, das klingt bescheuert. Das klingt, als wäre ich verrückt. Aber wenn ich in meinem Leben zurückdenke an die härtesten Zeiten, dann merke ich, dass ich jetzt immer noch davon zehre, von dem, was ich damals gelernt habe. Sieh deine harten Zeiten als ein Geschenk und verlass dich nicht auf deine Gefühle. Wenn Menschen, die du liebst, großes Leid erfahren oder wenn du mit einer Tragödie konfrontiert wirst, wenn Freunde sich gegen dich wenden, wenn das Leben über dich hereinbricht, dann sind deine Gefühle kein guter Ratgeber. Du fühlst dich dann nicht glücklich, dankbar oder zuversichtlich. Beurteile deine Umstände nicht nach deinen Gefühlen. Beurteile sie besser nach dem Wort Gottes. Wenn man das tut, dann kommt man zu einem erstaunlichen Ergebnis. Denn große Prüfungen schenken die große Hoffnung, dass Gott mir großen Nutzen bringt. Wenn du die Dinge aus der Perspektive Gottes siehst, werden deine Prüfungen nicht aufgehoben. Die sind dann nicht vorbei. Aber sie verändern deine Bewertung dieser Zeiten. Du siehst sie anders, weil du erkennst, dass Gott mit ihnen seine Pläne verwirklichen will. Der britische Journalist Malcolm Muggeridge hat mal gesagt: Angenommen, das Leiden würde abgeschafft, was für ein schrecklicher Ort wäre die Welt. Alles, was die Neigung der Menschen, sich übermäßig wichtig zu fühlen und übermäßig zufrieden mit sich selbst zu sein, korrigiert, würde verschwinden. Es ist schon schlimm genug, aber es wäre absolut unerträglich, wenn es kein Leid gäbe. Manchmal müssen wir zurechtgestutzt werden. Behaltet die folgenden zwei Wahrheiten im Gedächtnis. Erstens, harte Zeiten sind vom Herrn gesandt. Und zweitens, sie sind notwendig für mein geistliches Wachstum. Die erste Aussage spiegelt eine hohe Wertschätzung der Souveränität Gottes wider. Der amerikanische Prediger Tony Evans hat dazu gesagt, alles ist entweder von Gott verursacht oder von Gott zugelassen. Es gibt keine dritte Kategorie. Wenn du das wirklich glaubst, dann kannst du zur zweiten Aussage übergehen und nach Wegen suchen, geistlich zu wachsen. Ein Mann namens Jim Harrell, der darüber nachdachte, wie sein langsamer Tod durch ALS ihm half, das wahre Leben zu entdecken. Er sagte, Leiden ist der eiskalte Tropfen, der uns aus der Selbstgefälligkeit dieses Lebens aufweckt. Ohne Leiden können wir Gott, seine Absichten und seine Kraft nicht wirklich erkennen, weil wir einfach zu bequem werden. Jemand hat über eine Prüfung mal gesagt, nimm sie an und sie wird zu einem himmlischen Segen. Bekämpfe sie und sie wird zu einer schweren Last. Und ich finde, das passt. Beachte, was Paulus in 2. Korinther 1, Vers 8 und 9 sagt. Denn wir wollen euch, Geschwister, nicht in Unkenntnis über die schlimme Lage lassen, die uns in der Asia betroffen hat. Was uns dort passierte, war so übermächtig, so unerträglich schwer, dass wir sogar unser Leben verloren gaben. Tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Das ist, was Paulus erfahren hat. 2005 führte die Washington Post eine große Umfrage unter den Überlebenden des Hurrikans Katrina durch. Die Überlebenden, die als Flüchtlinge in Houston gelandet waren, wurden befragt. Auf die Frage nach ihrem Glauben an Gott beantworteten bemerkenswerte 81% der Befragten, dass die Katastrophe ihren Glauben gestärkt hat, während nur 4% sagten, sie habe ihn geschwächt. Man kann daraus lernen, aus Leid. Und sechstens, sieh dein Leid als Mittel, um anderen zu dienen. Paulus wollte, dass sein Dorn entfernt wird, damit er seinen Dienst endlich gescheit weiterführen kann. Aber er lernte, dass der Dorn seinen Dienst vielmehr verstärkte. Randy Alcorn sagt, durch das Leiden werden wir machtlos, um die Machtlosen zu erreichen. Unser Leiden macht Jesus für die Welt sichtbar. Leiden schafft einen Einflussbereich für Christus, den wir sonst nicht hätten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie Gott dich gebrauchen kann, um jemandem zu helfen, der dasselbe Leid erfährt wie du? Nach 2. Korinther 1, Vers 4 ist das ein wichtiger Teil von Gottes Absicht, dich in seinem Schmerz zu trösten. Paulus schreibt dort, in allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. Weil Gott uns seinen Trost geschenkt hat, können wir andere trösten. Ein Journalist fragte einmal Mutter Teresa, wenn ein Baby allein in einer Gasse in Kalkutta stirbt, wo ist dann Gott? Und ihre Antwort war, Gott ist da und leidet mit diesem Kind. Die Frage muss vielmehr lauten, wo bist du? Wir erleben immer wieder harte Zeiten. Das wissen wir. Was anderes kann ich euch nicht sagen, ohne euch anzulügen. Wir erleben immer wieder harte Zeiten. Aber Gott hat einen Plan. Ich kann dir nicht sagen, welchen Plan genau er in deinem Leben hat. Das musst du Gott fragen. Aber er hat einen Plan. Fühlst du dich heute zerbrochen, zerschlagen oder angeschlagen? Dann lies Matthäus 12, Vers 20. Dort steht über Jesus, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Ein solches Schilfrohr war eine Pflanze mit hohlen Stängeln, die in Ägypten und Palästina an Flussufern wuchs. Es wurde bis zu 6 Meter hoch und es war ein Symbol für Schwäche und Unbeständigkeit. Ein solches Schilfrohr war schwach und wertlos. Fühlst du dich schwach und wertlos? Machst du harte Zeiten durch? Schlagen deine Probleme unerbittlich auf dich ein? Dann höre auf diese sanften Worte. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Jesus will dich nicht zerbrechen. Er sehnt sich danach, deine Wunden zu heilen. In Psalm 147, Vers 3 heißt es, er heilt die, deren Herzen gebrochen sind und verbindet ihre schmerzenden Wunden. So einen Gott haben wir. Gott ist da, in deinem Leid. Und er hat ein Ziel mit deinem Leid. Sag ihm, dass das Leben dich überrollt hat und dass du bereit bist, dich in seine Hände zu geben. Lass dir an seiner Gnade genügen, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Ich würde gerne noch beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Vater, manchmal frage ich mich echt, was du da in dein Wort reingeschrieben hast. Manchmal denke ich, es wäre so viel schöner, du hättest andere Sachen geschrieben. Wir leiden nicht gerne. Wir mögen es nicht. Wir finden es schrecklich. Wir verzweifeln und leiden einfach unter unserem Leiden. Aber ich danke dir dafür, dass wir dennoch wissen dürfen, auch wenn es uns schlecht geht, hast du nicht die Kontrolle verloren. Du bist da. Du bist bei uns. Du gehst mit uns durchs Leid und du hast einen Plan. Und dieser Plan beinhaltet deine Ehre und unser Wohlergehen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir treu zu bleiben, ganz egal, was auch passieren mag. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, durchzuhalten, wenn es uns schlecht geht und füreinander da zu sein, wenn es uns gut geht. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dich immer besser kennenzulernen und dir immer mehr zu vertrauen. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir genau dieses Vertrauen immer haben dürfen. Dass wir wissen dürfen, du lässt uns nie im Stich. Und wir dürfen auch in unseren härtesten Zeiten voller Vorwürfe und Klagen zu dir kommen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass du uns hörst und dass du uns beistehst. Und so bitte ich dich darum, dass du genau bei denen, die jetzt gerade harte Zeiten durchmachen bist, ich bitte dich darum, dass du ihnen neue Perspektiven gibst. Ich bitte dich darum, dass du ihnen hilfst, in deinen Händen zu ruhen und die Sorgen von morgen morgen sein zu lassen. Und ich bitte dich darum, dass du uns allen beistehst und uns deinen Segen gibst. Amen.